Ja, wir sind jetzt am Ende des Epheserbriefes angelangt. In circa 12 Predigten schauten wir uns die 6 Kapitel des Epheserbriefes an. Damit habe ich im Juli 2018 begonnen und nun komme ich ans Ende des Briefes. Ich muss sagen, ohne die Predigtreihe hätte ich das Studium des Epheserbriefes wahrscheinlich nicht bis zu Ende durchgezogen. Und so freue ich mich, dass ich so immer wieder eine Motivation hatte, das mal durchzuziehen. Bis auf die letzte Predigt wurden eigentlich alle aufgezeichnet. Das letzte Mal hatte ich vergessen, auf Aufzeichnen zu drücken und die können nachgehört werden, wobei ich heute schon wieder einige anders halten würde. Schauen wir noch einmal zurück, worum es in dem Brief geht. Paulus schreibt aus seiner Gefangenschaft in Rom an die Christen in Kleinasien. Das ist da, wo heute die Türkei ist. Ephesus war eine der bedeutendsten Städte des römischen Imperiums und gerade auch in dieser römischen Provinz und beherbergte unter anderem eines der antiken Weltwunder, nämlich den Tempel der Artemis. In dieser Stadt gab es offenbar eine sehr umtriebige Gemeinde, die offenbar zu einer Gefahr für die Tourismus- und Souvenirindustrie in der Stadt wurde, sodass sich die Handwerker genötigt sahen, einen Aufruhr gegen die Christen durchzuführen. In der Folge hatten es Christen in Ephesus und dann auch in ganz Kleinasien nicht leicht, sondern mit Verfolgung, Ausgrenzung und Repressionen zu tun. Vielleicht der heutigen Situation in der Türkei nicht ganz unähnlich. An eben diese Geschwister in der Verfolgung schreibt Paulus einen Brief aus seiner Gefangenschaft. Von einem Verfolgten an Verfolgte. Oder zumindest an welche, die leiden. In der ersten Hälfte dieses Briefes schwärmt er ihnen vor von der herrlichen Verheißung der Ewigkeit. Dass wir nicht nur leben werden, sondern dass wir Anteil bekommen an der göttlichen Natur. Dass wir so sein werden wie Christus selbst, heilig, gerecht und voller Liebe. Ein Volk von Heiligen, alle wie Jesus und doch jeder ganz eigen. Stell dir dich selbst als einen solchen Menschen vor, als einen Heiligen, als einen Gerechten, voller Liebe. Einer vom Volk Gottes, einer der Heiligen, einer wie Jesus und doch ganz eigen. Genau diese neue Natur soll in unsere Gegenwart hinein ausstrahlen. Wir haben die Verantwortung, dass wir bereits heute ein leuchtendes Vorbild sein sollen. Wie man das macht und was das im Alltag bedeutet, beschreibt Paulus im zweiten Teil dieses Briefes. Um es mit einem Wort zu sagen, wir sollen des Evangeliums würdig leben. Das beinhaltet zuallererst die Einheit der Gemeinde und wir sollen einander lieben. Wir sollen unser Leben nicht der Sünde hingeben, sondern der Reinheit und dem neuen Leben. Wahrheit, Reinheit und der Dienst am Mitmenschen, das sind unsere Bestimmungen. Gute Werke, die Gott schon für uns vorbereitet hat. Die irdischen Hierarchien sollen wir einhalten und nicht brechen. Aber wir sollen sie würdig ausfüllen. Das bedeutet, dass der Untergebene sich unterwirft und sich wie Christus gegenüber verhält. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass der Übergeordnete, es sei Ehemann, Vater oder Chef, seine Dominanz mit Demut ausfülle, denn auch er ist ein Untergebener. Nach den Herrschaftsverhältnissen kommt nun Paulus zum Schluss seines Briefes. Der heutige Abschnitt beginnt mit zuletzt, so bei Luther, oder im Übrigen, steht es in der Elberfelder. Ich glaube, Paulus meinte das, was übrig bleibt. Also Fazit. Und das Fazit lautet, seid stark. Ich lese den Predigttext für heute vor. Das ist Epheser 6, die Verse 10 bis 19. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit der Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden. Zuletzt das Fazit. Seid stark. Seid nicht stark aus euch selbst, sondern seid stark in dem Herrn, denn seine mächtige Stärke ist in euch. Das schrieb Paulus am Anfang des Briefes und damit endet er auch seinen Brief. In Epheser 1, Vers 19 steht das und auch hier setzt er dieses Thema fort. In seiner Macht hält Gott mächtige Werkzeuge für uns bereit. Eine Kampfausrüstung, mit der wir den hinterlistigen und nicht immer gleich erkennbaren Angriffen des Teufels widerstehen können. Unser Feind ist nicht aus Fleisch und Blut. Unser Feind sind keine Menschen. Nicht die Ungläubigen sind unser Feind, nicht Muslime, nicht Kommunisten, noch irgendwelche mysteriösen Strippenzieher in Hinterzimmern, die angeblich Kinderblut trinken, wie es einige Verschwörungstheoretiker glauben, und von denen einige immer ein dickes Kreuz mit sich tragen, wenn eine Kamera in der Nähe ist. Unser Feind ist nicht das, wovor sich die Menschen der Welt fürchten. Aber mächtig sind unsere Feinde. Paulus beschreibt sie als uralte Mächte, Autoritäten in der unsichtbaren Welt. Paulus nennt sie die Dämonen unter dem Himmel. Diese lenken teilweise die Menschen und die Nationen, die ihnen verfallen sind. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, bis wohin nun der Herrschaftsbereich der Dämonen reicht und wo Gott ihnen die Grenze setzt. Wir wissen und sehen, dass die Erde ihrem Ende und ihrem Gericht zustrebt. Und ich glaube auch, Gott lässt uns Menschen machen, damit unsere Gottlosigkeit und deren Folgen vor aller Augen sichtbar wird. Darum können Dämonen in der Welt herrschen. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch an Epheser 1, Vers 20 und 21. Dort steht nämlich, dass Gott in seiner Kraft Jesus von den Toten auferweckt hat und ihn eingesetzt hat zu seiner Rechten und ihm zu seiner Rechten und über uralte Mächte, Autoritäten der Himmelswelt und alles, was sonst einen Namen hat, auf Erden gesetzt hat. Das sind fast die gleichen Worte, die Paulus verwendet, bei dem, was er Jesus untergeben hat, unter die Füße gestellt hat, wie die, die hier unsere Feinde sind. Das bedeutet, dass alles, was uns feindlich gesonnen ist, bereits von Gott persönlich Jesus unterworfen wurde. Folglich kann keiner von ihnen etwas gegen unsere neue geistliche Natur ausrichten. Sie können möglicherweise unseren Körper töten, niemals aber können sie unsere neue Natur in Jesus Christus antasten. Denn Christus lebt und du lebst auch. Nehmt also die ganze Ausrüstung, nicht nur einen Teil, die ganze Ausrüstung, die uns Gott hinlegt, wie auf einem Tablett. All das hat uns Gott mit dem Heiligen Geist hingelegt und wir müssen uns dieser Werkzeuge bedienen. Welche das sind, schauen wir uns nun an. Die Waffenrüstung Gottes. Und das möchte ich statt mit einem Bild von einem antiken Soldaten illustrieren, mit Hilfe von einem modernen Polizisten. Dafür habe ich ein paar Bilder rausgesucht und der Gerrit wird die ab und zu mal einblenden. Und jetzt wäre Zeit für das erste Bild. Der da. Der wird uns ein bisschen begleiten, beziehungsweise seine Ausrüstung. Wobei ich, ja, wie gesagt, ich habe ein paar andere Bilder noch dazu. Seht ihr dann. Vers 14. So steht nun fest, umgürtet mit der Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Gurt ist das, was alles zusammenhält. Da gibt es einen Polizeigurt. Den kann man, genau, das ist der da. Hast du auch so einen Ausdruck, dass du mitliest und dann die... Ach, das ist ja super. Okay. Also, es gibt ja verschiedene Wahrheiten. Gott ist gnädig, Gott ist gerecht, Gott liebt jeden Menschen, Gott bestraft jeden Menschen. Jesus war ein Mensch wie du und ich. Jesus ist das menschgewordene Wort Gottes und damit ganz anders als du und ich, völlig einzigartig. All diese Wahrheiten gehören zusammen. So zum Beispiel auch, wir sind Sünder und müssen uns vor Gott demütigen. Wir sind Heilige und können vor Gott treten. In diesen einfachen Beispielen jetzt ist immer beides wichtig, sind beide Seiten relevant, sind beides Wahrheiten richtig. Und es muss zusammengehalten werden. Wenn wir das nicht zusammenhalten, fängt etwas an zu schlackern, kriegen wir Schlagseite. Laufen wir nicht mehr rund, möchte man sagen. Da rutscht die Hose und wir stehen nicht mehr fest im Glaubenskampf. Wenn wir das Evangelium nicht als Ganzes betrachten, haben wir nicht mehr die ganze Ausrüstung beisammen. Wenn wir Aspekte entfernen, die uns nicht behagen oder die wir nicht verstehen, sind wir buchstäblich schief gewickelt. Muss ich wieder wegmachen. So verstehe ich den Zusammenhang zwischen Wahrheit und Gürtel. Und der Brustpanzer der Gerechtigkeit? Zunächst dachte ich, Paulus meinte die Gerechtfertigtheit, also das Gerechtgesprochensein von Gott. Denn dadurch sind wir quasi unangreifbar. Aber das meinte er nicht. Er schrieb Gerechtigkeit. Das Gerechtgesprochensein kommt später. Also, es ist die Gerechtigkeit selbst, die unsere inneren Organe, Brust, Herz, Lunge, Nieren und so weiter beschützen soll. Und da fiel mir wieder ein, dass in der Antike die inneren Organe als Sitz des Denkens und der Seele galten. Besonders Herz und Nieren. Mit Gerechtigkeit sollen wir unser Herz, unsere Gedanken und Gefühle vor Angriffen beschützen. Andersrum gesprochen würde ich sagen, wenn du etwas machen möchtest, überprüfe es, ob es gerecht ist. Wenn du eine Haltung einnimmst, überprüfe, ob sie gerecht ist. Wenn dich ein Handlungsimpuls trifft, überprüfe es, ob es gerecht ist. Filtere es. Als kleines Beispiel, nimm dir einer eine Vorfahrt und du guckst den Fahrer an und stellst fest, aha, Mann, südländischen Aussehens, Vollbart, war ja klar. Und dann stellen wir fest, das ist höchst ungerecht, das ist voller Vorurteile, ja, das ist schon verachtend. Ja, natürlich sind einige von denen Rowdies, aber die ordentlich fahren, die guckst du ja meistens nicht an, weil sie dir ja nicht die Vorfahrt nehmen. Andersrum sieht man oft genug auch erwachsene Menschen europäischen Aussehens, die sich nicht anders verhalten. Mit Gerechtigkeit sollen wir unser Inneres vor Angriffen bewahren. Gedanken, Meinungen, Impulse, Haltungen, die ungerecht sind, müssen an uns, an unserer Selbstüberprüfung, an Gottes Gerechtigkeit abprallen. Und an den Beinen gestiefelt, Vers 15, bereit einzustehen für das Evangelium des Friedens. Die Schuhe. Polizisten sind mitunter 24 Stunden oder länger auf den Beinen. Wenn da der Schuh drückt, dann rauscht die Moral, die Motivation unglaublich schnell auf den Tiefpunkt. Gemeint ist also, hochgradig motiviert zu sein, das Evangelium weiterzutragen mit Worten und Taten. Geschnürt scheint hier ein Synonym zu sein für bereit, vorbereitet, einsatzbereit, bereit Rechenschaft abzulegen, wie es in Petrus 3, Vers 15 heißt, bereit zu kämpfen, zu erdulden, zu ertragen, bereit zu bestehen. Wir wissen aus Philipper 2, Vers 13, Gott ist's, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also auch das Wollen. Wir lernen hier, unser Wille ist ebenfalls ein Geschenk Gottes. Das geht damit los, dass wir uns überhaupt der Autorität Gottes unterwerfen wollen. Dann unterwerfen und dann wollen wir vor Gott wirken. Wer Motivationsprobleme hat, der muss beten. Geht es dir manchmal so? Hättest du gerne mehr Motivation, das Richtige zu tun? Möchtest du manchmal einfach nur mehr wollen, weil du das Gefühl hast, du bemühst dich nicht genug um das Seelenheil deiner Mitmenschen? Ich glaube, allein dieser Gedanke ist schon die Erfüllung deines Gebets. Ich glaube, dieser Wunsch ist nämlich gemeint. Du hast ihn schon. Du hast deine Schuhe bereits an. Lass uns gemeinsam darüber nachdenken, wie wir unseren Wunsch in die Tat umsetzen können. Lass uns auch gern mal darüber nachdenken, wie wir wirksam sein können, wie wir mit unseren unterschiedlichen Gaben effektiv sein können. Und wenn du dich unvorbereitet fühlst, dann lass uns gemeinsam vorbereiten. Entweder verabreden sich mal 3 oder 4 Geschwister zu einem Gespräch und machen einfach mal was zusammen oder tauschen sich aus. Sowas haben zum Beispiel Tim und Klaus gemacht, als sie Bibeln auf dem Markt verteilt haben. Es gibt aber noch 1000 andere Möglichkeiten. Also Engagement für die Gemeinde und für Gottes Reich ist ja nicht nur Bibel verteilen. Je nachdem, wozu du begabt bist. Oder du kommst zum Forum Gemeindebau. Oder du fragst Gott um einen Plan und fängst einfach mal was an. Ganz wichtig, habe den Willen zu mehr und erwarte mehr von Gott. Vers 16. Vor allen Dingen, in der Elberfelder steht über allen Dingen, das illustriert die schützende Funktion zusätzlich, nehmt den Schild des Heils, nehmt den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Paulus schreibt nicht von Pfeilen an sich, die so einem einfach im Fleisch stecken bleiben, er nennt Brandpfeile, weil diese in ihrer Wirkung sich ausbreiten. Das heutige Pendant bei der Polizei wären wohl Molotow-Cocktails statt einfacher Glasflaschen. In diesen Brandpfeilen sehe ich intellektuelle Angriffe auf die Grundlagen des Glaubens an sich. Es sind Gedanken, Ideen, mitunter auch Gefühle. Zum Beispiel das Gefühl, ich fühle mich Gott nicht nah. Oder auch leise Zweifel. Diese kleinen Stiche, diese kleinen Zweifel sollen, oder diese kleinen Angriffe sollen Zweifel wecken, die sich dann ausbreiten können, eben wie ein Feuer. Zum Beispiel, ist das alles wirklich so, wie du glaubst? Was, wenn sich das doch ein ausgedacht hat? Was, wenn wir uns das doch alles nur einbilden? Gerade diese letzte Frage hat mich schon oft beschäftigt. Sehr oft. Meine eigenen Gedanken sind manchmal der größte Feind meines Glaubens. Mein Glaube, oder besser gesagt meine Erfahrung und mein daraus resultierendes Vertrauen, ist andererseits auch der wirksamste Schutz gegen diese Zweifel. Mein Vertrauen ist mein Schutzschild. Es ist mir ganz besonders wichtig, folgende Unterscheidung zu treffen. Wenn ich vom christlichen Glauben spreche, dann meine ich nicht den Glauben an ein höheres Wesen, an den einen Gott. Nein, nein, die Dämonen glauben das auch und zittern, das wissen wir aus Jakobus. Ich weiß von Gott. Was ich glaube, das ist, dass ich sein Erbe bin. Das glaube ich ihm, weil es in der Bibel steht. Ich glaube seinen Zusagen. Und darum nenne ich den Glauben lieber Vertrauen. Weil der Glaube im Sprachgebrauch oft im Gegensatz zum Wissen eingesetzt wird. Aber wir wissen ja und wir vertrauen. Bilde ich mir das alles ein? Nein. Meine Erfahrung lehrt mich, dass Gottes Zusagen zuverlässig sind. Und darum löscht mein Vertrauen, mein Glauben, die Zweifel aus und wehrt die schleichende Versuchung, wie den Molotow-Cocktail, der da brennt, ab. Wer seinen Zweifel nicht aus seinen Erfahrungen heraus begegnen kann, kann mitunter tatsächlich ein Problem bekommen, weil seine Zweifel ihn überwältigen können. Wenn man diesen Zweifeln allzu sehr nachgeht, versucht sie zu ergründen und ihre Wurzel zu packen, gerät man in eine Sackgasse. Ich würde es sogar nennen, eine Sackgasse des Todes, denn der eigentliche Grund dieser Zweifel ist der Tod an sich selbst. Und diesen gefährlichen, tiefen, inneren Zweifeln kann man nur mit dem Glauben und der Erfahrung begegnen, weil man sonst zu sehr auf diesen Zweifel eingeht und zu sehr in die Tiefe gerät. Unser Vertrauen zu Gott ist dazu in der Lage, all unsere Zweifel und alle äußeren Angriffe abzuwehren. Das ist kein blinder Glaube, es ist ein empirisches Vertrauen. Also ein Vertrauen, das auf Beweisen, auf Erfahrungen beruht. Und dann geht es weiter, Vers 17, und nehmt den Helm des Heils. Wenn für die Antike der Oberkörper der Sitz von Seele und Gedanken war, wozu dann noch den Kopf schützen? Ganz klar, was passiert denn, wenn du einer auf den Kopf bekommst? Dir wird schwindelig, du taumelst, du strauchelst, du fällst und bist K.O. Lebenswichtig ist der Helm. Lebenswichtig ist das Heil. Und es ist wichtig für uns, den Helm dabei zu haben. Sei es als Fahrradfahrer, als Polizist bei Krawallen oder als Christ im Glaubenskampf. Ich glaube, hier an dieser Stelle geht es nun um die Heilsgewissheit. Denn nicht wenige Christen machen sich Sorgen, ob sie Gott genügen. Nicht selten gelingt ja dem Satan mal ein Treffer und man scheitert an seiner Versuchung. Das kommt immer wieder vor. Dann ist es wichtig zu wissen, dass wir Gottes Kinder sind. So wie Johanna meine Tochter ist, so wie deine Kinder sind. Das wird sich auch nie, niemals ändern. Verstoße ich denn Johanna nur, weil sie unartig war? Verstoßt du dein Kind, weil sie etwas falsch gemacht hat? Ja, würdest du dein Kind von dir stoßen, wenn es sich von dir trennt? Niemals wird sich ihr Status, Johannas Status als meine Tochter, ändern. Und niemals wird sich unser Status Gott gegenüber ändern. Es liegt immer an uns, unsere Gotteskindschaft zu erkennen und zu leben. Gott scheidet sich nicht von uns. Denn Paulus schreibt in 2. Timotheus 2, Vers 13, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Menschen, die zwar gottesfürchtig sind, aber sich vor der Strafe Gottes fürchten, sind enorm angreifbar. Sie leben in Angst vor Gottes Strafe. Ein kleiner Fehltritt, eine kleine Schwäche kann in ihnen Existenznöte auslösen. Gleichzeitig neigen sie dazu, äußerst gesetzlich zu leben und sich selbst wie auch anderen strenge Regeln aufzuerlegen. Vielleicht haben das auch einige als Kinder bei ihren Eltern erlebt. Betroffene halten sich für unwürdig und unfähig, Gott irgendetwas zu bringen und lassen es darum vielleicht ganz sein. Und dann sind sie selig gesehen K.O. Denn sie kämpfen nicht mehr den Glaubenskampf, sondern ziehen sich zurück und Satan hat sein Ziel erreicht. Wer aber weiß, dass nichts und niemand ihm seine Gotteskindschaft nehmen kann, der mag sich immer wieder, bildlich gesprochen, eine einfangen. Aber der Helm des Heils bewahrt ihn davor, dass ihm schwindelig wird, er ins Straucheln gerät und fällt. Denn allein die Gewissheit, dass Gott alle Sünden vergibt, gibt uns die Kraft und die Freiheit, zu leben und auch Fehler zu machen und auch aus diesen Fehlern zu wachsen. Die Gewissheit unseres Heils ist wie der Helm, der bei Treffern Satans, also bei gelungenen Versuchungen, dafür sorgt, dass wir nicht ins Wanken geraten, sondern selbstbewusst bzw. gottesbewusst den Kampf, das Leben fortführen. Und nun der zweite Teil von Vers 17. Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Dies ist mein Lieblingsausrüstungsgegenstand. Warum? Da musste ich selbst etwas nachdenken. Ich glaube, das ist, weil es dem Angriff dient. Es bringt mich aus der Defensive in die Offensive und zwingt meinen Angreifer, sei es ein argumentativer Angreifer in Menschengestalt oder auch mal den Satan in intellektuellen Angriffen oder gedanklichen Angriffen, zwingt meinen Gegner zu einer Abwehr. Und damit werde ich in meinem Abwehrkampf entlastet. Wie ein solcher Abwehrstoß aussehen kann, lesen wir in Lukas 4. Jesus hat dort Hunger, das ist der Abschnitt, in dem Jesus versucht wird. Jesus hat dort Hunger und ist versucht, seine Macht für sein Wohl zu gebrauchen. Eine Stimme flüstert ihm zu: Wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du doch diese Steine in Brot verwandeln. Nutze deine Fähigkeiten, um dir selbst zu helfen. Oder bist du etwa nicht Gottes Sohn? Sich selbst helfen. Das ist, sich selbst Recht zu schaffen, oder das, was man für Recht hält, das ist eine der größten Versuchungen in der Bibel, der viele, auch Glaubenshelden, erliegen oder drohen zu erliegen, wie zum Beispiel auch König David. Und das gilt für uns heute noch ganz genauso. Aber Jesus holt zum Gegenschlag aus. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Das heißt, Gott kümmert sich um uns. Gott kümmert sich um dich. Mit diesem einen Satz ist der Angriff Satans nicht nur abgefangen, sondern gekontert, sodass der gleiche Angriff nicht noch einmal funktioniert. Satan muss sich etwas Neues ausdenken. Ich brauche euch nicht die Waffen der Polizei heute zu zeigen. Pistolen, Schlagstock, Pfefferspray, Elektroschocker, Maschinenpistole, Wasserwerfer, Gummigeschosse, Tränengas. Ich hoffe, ihr habt noch niemals Bekanntschaft mit etwas davon gemacht. Für jede Situation die passende Waffe. Einige haben sogar ein Scharfschützengewehr. Nicht viele, aber ein paar. Wie gut kennen wir uns mit unseren Waffen aus? Kann ich mit meiner Bibel einen erfolgreichen Gegenstoß führen? Was argumentieren wir in Lebenskrisen? Was in Leid? Was können wir bei Wohlstand vorbringen? Was in Unrecht? Und so weiter. Es ist unsere Verantwortung, die Bibel so gut zu kennen, dass wir sie einsetzen können, in jeder Situation. In dem Buch, das ich als Hörbuch habe, die Känguru-Chroniken, zitiert das kommunistische Känguru, ein alter Ego des eigentlichen Autors, die Bibel, um zu beweisen, dass Gott sadistisch sei. Hosea 14, Vers 1. Samaria muss büßen, dass es sich aufgelehnt hat gegen seinen Gott. Sie sollen durchs Schwert fallen und ihre kleinen Kinder zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. Wie gehen wir mit solch grausamen Aussagen Gottes selbst um? Ganz einfach, wir lesen mal weiter. Vers 2. Bekehre dich, Israel, zu deinem Herrn, deinem Gott, denn du bist gestrauchelt durch deine Schuld. Nehmt diese Worte mit euch und bekehrt euch zum Herrn und sprecht zu ihm: Vergib uns alle Sünden und tu uns wohl. So wollen wir opfern die Frucht unserer Lippen. Was das Känguru unerwähnt ließ, ist, dass in Kapitel 13 oder aus Kapitel 13 hervorgeht, dass die Israeliten Menschenopfer dargebracht haben. Ja, zuletzt noch Vers 5. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn hat sich von ihnen gewendet. Das hat das kommunistische Känguru nicht vorgelesen. Es wollte nur den sadistischen Gott sehen, der böse ist. Den Gott, der vergebungsbereit ist, wollte es einfach nicht erwähnen. Und so geht es bei vielen Angriffen. Wir müssen Meister unseres Schwertes sein. Wir müssen die Bibel kennen. Je besser wir sie kennen, desto besser und desto häufiger können wir sie erfolgreich einsetzen. Und Vers 18. Allezeit betend mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Ausdauer im Gebet für alle Heiligen. Paulus schreibt, nehmt das Schwert des Heils, alle Zeit betend mit Bitten und Flehen. Das heißt, das Beten und Flehen, das Gebet, gehört zur Verwendung des Wortes Gottes mit dazu. Das Gebet gehört zum Kampf, zum Glaubenskampf. Bisher ging es nur um das Handwerkszeug des Glaubens, doch das Gebet selbst hat kein Attribut bekommen. Ich glaube, vielleicht würde Paulus heute dem Gebet doch ein Werkzeug zurechnen, nämlich das Funkgerät. Denn jeder Beamte hat einen Knopf im Ohr und ein Mikro irgendwo an seinem Helm angebracht, sodass er jederzeit mit der Zentrale und mit seinen Kollegen in Verbindung stehen kann. Fakt ist, zu all dem hinzu kommt das Gebet als unablässiges andauerndes Gebet für alle Heiligen und für Paulus, Vers 19, für ihn selbst. Und worum bittet er konkret? Dass er die richtigen Worte zur rechten Zeit sage. Im Bild der Polizei, der Beamte bittet bei der Leitstelle um das richtige Werkzeug für den nächsten Einsatz. Das ist also das Fazit des Epheserbriefes. Seid stark in dem Herrn, durch seine Kraft, die in euch ist. Nehmt die Ausrüstung, die er euch gegeben hat, um den hinterlistigen Angriffen des Bösen zu widerstehen. Nutzt die Gewissheiten und Gaben, die Gott euch gegeben hat, nutzt sie alle. Seid euch der guten Dinge des Evangeliums bewusst und lernt sie zu gebrauchen. Das letzte Bild. Der Gürtel der Wahrheit, die Ausgewogenheit und die Festigkeit gegen Einseitigkeiten und Gefälligkeiten im Evangelium. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der beschützt eure Gedanken und Gefühle vor ungerechten Gedanken durch Gottes Gerechtigkeit. Er schützt vor Hass und Aufwiegelung und Vorurteile. Die Stiefel der Bereitschaft, Motivation und Wille für das Evangelium des Friedens einzutreten. Der Schild des Glaubens gegen intellektuelle Angriffe und tiefe Zweifel, bevor man sich in diesen Zweifeln verliert. Der Helm des Heils gegen die Zweifel an der Gotteskindschaft, gegen die Zweifel der Heilsgewissheit, um auch bei Treffern standhalten zu können. Das Schwert des Geistes, um austeilen zu können und letztlich überwinden und bestehen zu können. Und alle Zeit im Gebet für sich selbst und für die anderen. Die ständige Kommunikation mit den eigenen Geschwistern und mit der Zentrale, mit Gott selbst. Paulus endet nun seinen Brief mit persönlichen Worten. Er sendet einen Freund, der den Empfängern erzählen soll, wie es ihm geht und sie trösten soll. Und er schließt mit einem Friedensgruß seinen Brief. Und damit ist der Epheserbrief ebenso wie diese Predigt zu Ende.